Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Ich bin noch ein bisschen, habe noch ein bisschen mit dem Tag hier zu tun, mit diesen Wetterumschwüngen.
Ach,
ist das eine Alterssache oder kriegt man da irgendwie diese Kopfschmerzen, die da so leicht kommen so? Also nicht
aber
so richtig heftig,
weißt du? Aber das ist verrückt, dass du sagst, weil ich habe heute auch Kopfschmerzen. Gell? Gestern Abend schon gehabt und ich bin auch eher eine wetterfühlige Person. Ich habe auch so, dass meine Narben jucken.
Ah.
Und teilweise, ja, und dadurch, dass ich sehr viele Tätowierungen habe, habe ich leider sehr viel Narbengewebe.
Das heißt dann auch so rund um die Tätowierung hast du das?
Naja, eine gute Tätowierung hat kein Narbengewebe in der Regel, also würde ich jetzt zumindest mal behaupten, aber das funktioniert ja nicht immer gleich. Manchmal kratzt man vielleicht auch was auf und überall da, wo es eben in eine tiefere Hautschicht reinging und sich Narbengewebe gebildet hat, merke ich das auf jeden Fall bei solchen Temperaturen. Also ich weiß nicht, ich würde mal behaupten, das hat nichts mit dem Alter zu tun, aber ja, ich habe auch Kopfschmerzen und
diese Wechsel sind es einfach, ne?
Ist
also
drückend.
Es ist ja gar nicht so, es ist so ein, und es drückt so ein bisschen, es ist nicht so ganz klar, aber es erinnert mich daran, dass wir das auch in vielen Romanen und so haben, ne? So Figuren, die irgendwie so das Wetter voraussagen können. Bei Dickens gibt es das zum Beispiel sehr, sehr viel. Mhm. Überall taucht so eine kleine Figur auf, oft so ein älterer Mann, der sein Bein nachzieht, der dann sagt, ich glaube heute Morgen, heute Abend wird es regnen. Aber wir sind nicht bei einem älteren Mann, der sein Bein nachzieht.
Nee, heute nicht.
Nee, wir gehen in die Antike zurück und kommen dann aber eigentlich bis heute, weil wir uns mit einem Mythos beschäftigen, mit einer Figur, mit einer mythologischen, die wirklich bis ganz aktuell heute Wirkmacht hat und immer wieder aufgegriffen wird.
Ja, und die auch eine fantastische Figur ist und die
Willst du uns sagen, wie sie heißt? Vielleicht?
Kassandra heißt sie und Kassandra ist ja eine Figur, die wie halt alle antiken Mythen irgendwie für uns eine Art Spiegel und deswegen kann sie ja auch so, wir werden das nachher gleich ausdeklinieren, bis in die heutige Zeit aktuell gelesen werden. Und auch aktuell geschrieben werden sozusagen.
Ja.
Und das liebe ich ja an der Antike. Bist du auch so großer Antike-Fan? Also es ist ja ein bisschen wie mit der Bibel, finde ich, eigentlich so alle Konflikte auch in zeitgenössischer Literatur kann man ja so ein bisschen rückübersetzen in so Grundkonflikte, die uns schon in der Bibel begegnen oder eben in antiken Mythen. Ich liebe das. Ich finde, dass ich weiß nicht.
Da sind sozusagen alle Grundlinien schon angelegt.
Ne?
Wenn du die Eifersuchtsgeschichte oder die Dreiecksgeschichte oder die, weiß ich nicht, Sohn bringt seine Tochter um, seine Mutter um oder so, du hast alle Geschichten gibt es schon in irgendeiner Ausformung und sozusagen, wenn wir heute die Geschichten haben, die wir heute haben, dann könnte man das immer so rückbeziehen. Das ist so wie so ein bisschen die Urgeschichten, aus denen die westliche Kultur letztlich auch sich immer wieder bedient. Ne? Und wir haben gesagt, Kassandra ist auch so eine sehr, sehr beliebte und ich stelle mal Kassandra kurz vor, bevor wir dann ein bisschen weitergehen.
Genau, es kommen jetzt kleine Warnung, sehr viele Namen, aber wir machen das peu à peu und wir verzichten da auf die Namen, wo es noch verwirrender wäre und machen das möglichst basic.
Total.
Also Auftritt Kassandra, erzähl uns was
Auftritt
von ihr.
Auftritt Kassandra, sie ist eine der Töchter von Priamos. Priamos ist der König von Troja, also sie ist eine Prinzessin oder eine
Prinzessin,
Königstochter, genau. Allerdings lebt sie nicht wie Dornröschen oder so, sondern sie ist Priesterin und widmet ihr Leben dem Apollon, dem Gott Apollon. Und es gibt bei so Mythen natürlich immer verschiedene Versionen.
Ja.
Aber die weitest verbreitete Version erzählt, dass sich der Gott Apollon in Kassandra verliebt und ihr die Gabe verleiht, dass sie sehen kann, dass sie die Zukunft voraussehen kann. Er hofft quasi, wenn er ihr diese Gabe verleiht, dass sie sich dann auf ihn einlässt.
Mhm.
Quasi, ich mache dir Geschenke, dafür läuft was zwischen uns.
Das klingt sehr zeitgenössisch.
Das klingt sehr zeitgenössisch, aber Kassandra ist auch da sehr zeitgenössisch vielleicht und weist seine Annäherungsversuche zurück und er ist dann sehr zornig.
Das ist auch unangenehm zeitgenössisch,
wirklich.
Wenn ich so an Incels und sowas denke.
Voll, und das Problem bei Apollon ist aber, in der Götterwelt kann man seine Geschenke nicht so leicht zurücknehmen.
Mhm.
Und das heißt, sie behält diese Gabe, aber, und das fand ich auch ziemlich heftig, also ziemlich grafisch irgendwie, er spuckt ihr in den Mund und dadurch gelingt es ihm, sie zu verfluchen. Und der Fluch ist, sie kann zwar weiter in die Zukunft gucken, aber niemand wird ihr jemals wieder glauben, das, was sie sagt.
Das ist so verrückt, wenn du das so zusammenfasst, dann habe ich so jede Situation im Kopf, die wir heute kennen, die so mit zum Beispiel der Strafverfolgung von häuslicher Gewalt oder so zu tun hat.
Mhm.
Ja, also wie du sozusagen vor den öffentlichen Behörden immer in der Bringschuld, in der Beweislast bist, was halt bei häuslicher Gewalt extrem schwierig ist.
Stimmt, ja.
Und es ist, als ob dir jemand diesen Fluch, also als ob du, du bist Zeuge.
Es ist erstmal extrem unglaubwürdig, dass dir sowas passiert, obwohl es statistisch gesehen total wahrscheinlich ist, dass dir das was passiert.
Richtig, aber keiner glaubt dem, was du
wahrscheinlich ist, dass du, genau, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Figur bis heute so populär ist, ne? Wir werden da ja auch noch ein bisschen zu kommen. Dann passiert der Krieg von Troja und das ist natürlich das schlimmstmögliche Ereignis, was man sich vorstellen kann für eine Seherin, die das alles voraussieht, die voraussieht, dass wenn Paris Helena aus Griechenland raubt sozusagen und nach Troja bringt, dass dann dieser Krieg kommen wird und die auch voraussieht, dass die Trojaner den Krieg verlieren werden. Sie sieht auch voraus, dass dieses Pferd, was glaube ich, was man hier nicht weiter erwähnen muss, aber was die Griechen ihre letzte List sozusagen, um in Troja einzufallen, dass das eine schlechte Idee ist, dieses Pferd in die Stadt zu bringen. Sie sagt's und niemand hört auf sie.
Vielleicht müssen wir noch kurz sagen, damit alle jetzt mitkommen, die Geschichte um Troja mit Paris und Helena, die ist ja wirklich sehr, sehr vielfach adaptiert worden. Mhm. Man denkt direkt auch an diese Orlando Bloom-Verfilmung. Paris ist in dem Mythos einer der, ich glaube, 22 Geschwister von Cassandra. Die hat sehr, sehr viele Geschwister und Paris ist auch ein Königssohn. Also deswegen ist das nochmal näher an ihr dran. Das vielleicht noch.
Das ist ja ein guter Hinweis.
Genau, als kleine.
Und sie ist ja auch durch diese Erwähnung nochmal, sie ist ja auch am Königshaus, sie ist ja die Tochter, sie ist wirklich direkt in diesem Haus, sie ist in der Machtzentrale.
Ja.
Das heißt,
in der
sie
Politik
sagt,
eigentlich,
sie sagt den Menschen, die auch das entscheiden, die es verhindern könnten und die hören nicht auf sie, ne? Sie ist jetzt nicht irgendwie jemand, der im Volk lebt. Genau, das macht das Ganze natürlich nochmal schlimmer und laut dem Geschichtsschreiber, dem antiken Vergil, sagt Cassandra das Unheil voraus, indem sie auch schreit und dann wie so in so Trance-Zustände verfällt und dann ganz laut das quasi rausbrüllt, aber niemand hört eben
auf
sie.
Da haben wir auch diese klassische Wahnsinnszuschreibung, die dann gerade in antiken Schilderungen den Frauen oft zugeschrieben wurde, okay, komplett hysterisch, wahnsinnig. Das hat also nichts mit Fähigkeit zu tun, sondern ist eher abwertend. Ja, also es wird nicht die Gabe erkannt, sondern die Übertreibung. Angedeutet.
Ja, und als nächstes wird, also Troja fällt und Cassandra wird dann entführt und wohl auch, also die Beschilderungen sind sehr, sehr brutal, also nachdem sie wird dann angegriffen und der griechische Held Ajax zieht sie an den Haaren aus dem Tempel der Athene, in dem sie drin war, als Priesterin und dann bringt der mykenische König Agamemnon, der dürfte auch vielen bekannt sein, das ist sozusagen auf griechischer Seite der Heeresführer, der Anführer
von diesem
ganzen.
Der Gegenspieler von Priamos, von dem König von Troja in gewisser Weise.
Genau. Und der bringt sie in sein Königreich und hält sie als Sklavin, also der nimmt sie als Sklavin mit nach Griechenland, auch als Trophäe. Und was ihr dann passiert, das ist, das kommt in einem antiken Text vor, in einem Drama, übrigens einer der ältesten Tragödien, die es überhaupt gibt in der westlichen Kulturgeschichte. Und das habe ich natürlich auch gelesen. Und ich muss sagen, es war unfassbar gut geschrieben. Also, kennst du das? Weil du ja vorhin hatten wir ja darüber gesprochen, dass diese Geschichten so interessant sind. Aber manchmal unterschätzt man auch, oder manchmal ist es auch diese Freude zu sehen, wie gut die auch erzählt sind.
Ja.
Also wie, das ist jetzt alles in so Versen vor allem geschrieben. Es wechselt immer so zwischen, es gibt so einen Chor, der steht quasi so ein bisschen stellvertretend für die Bevölkerung und aber auch für die allgemeine Einschätzung. Es ist so ein bisschen wie so eine allgemeine Stimme, könnte man sagen. Und dann gibt es eben die konkreten Figuren. Es gibt Agamemnon, der aus dem Krieg zurückkommt. Es gibt Klytämnestra, das ist die Frau von Agamemnon, die lange in Griechenland gewartet hat auf die Rückkehr ihres Gemahls. Und es gibt eben Cassandra, die im Gefolge von Agamemnon nach Hause kommt. Und das alles wird in so wechselnder Rede beschrieben, aber die Redeanteile sind sehr lang und haben wirklich was von so Langgedichten so ein bisschen.
Okay,
also
das klingt schön.
Es ist wirklich schön geschrieben. Ich würde jetzt mal ganz kurz auf diese Handlung von Aeschylus Agamemnon eingehen. Das ist nämlich das Stück, um was es sich hier handelt und was uns erzählt, was mit Cassandra passiert. Und In diesem Stück geht es darum, dass Agamemnon, wie gesagt, zurückkommt. Alle freuen sich. Der Chor fasst nochmal zusammen, was in dem Krieg um Troja alles passiert ist, was so die Nachrichten sind. Es geht darum, dass man eben schon nicht mehr geglaubt hat, dass es noch was wird, und dann ist es doch was geworden. Und es gab irgendwie Einschätzungen, dass also es gibt dann ältere, sozusagen weise Leute, die sagen zu Agamemnon, als er dann ankommt: Ich habe immer gedacht, das war falsch, in diesen Krieg zu ziehen, aber du hast mich Lügen gestraft und alles ist jetzt so schön und ich werde dich auf immer verehren. Es ist quasi so eine, eigentlich ist alles perfekt, so könnte man sagen. Agamemnon kommt nach Hause, Klytämnestra hat eine riesige Party für ihn vorbereitet, um das mal in modernen Worten zu sagen.
Die Gattin,
und dann,
die Homecoming Party
genau, die die Homecoming Party organisiert, und dann bringt sie ihn aber um. Ja. Und das geht auch ziemlich schnell, und sie bringt auch Kassandra um, und ich möchte gleich auf Kassandras Rolle nochmal gesondert eingehen, aber noch kurz das Stück quasi abschließen. Das Stück endet damit, dass der Geliebte von Klytämnestra, nämlich Aigisthos, dann auftaucht nach dem Mord und die beiden sich hinstellen vor das Volk. Und das Volk ist natürlich, oder diese Chorsprecher sind extrem aufgewühlt und sagen, also beschimpfen sie, aber müssen sich letztlich dann fügen, weil die Macht liegt dann nun mal bei denen und die haben das gemacht und deswegen können die da nicht mehr so richtig dagegen an. Und Klytämnestra, der Grund, warum sie Agamemnon umbringt, ist, und das werden vielleicht auch viele wissen, dass als Agamemnon aufbrechen will von Griechenland nach Troja, gibt es Götter, die das verhindern wollen, und der Wind bleibt aus. Und damit er Wind kriegt, muss er,
um zu segeln,
um dahin zu kommen mit seinem Heer, muss er ein Opfer bringen. Und das Opfer, was von den Göttern gefordert wird, ist, dass er seine Tochter Iphigenie opfert. Und das zerreißt ihn, aber er tut's letztlich. Er bringt sie um. Und das ist das, was Klytämnestra ihm nicht vergeben kann. Und sie sagt dann auch in dem Stück ganz deutlich, das ist sozusagen die Blutrache. Das ist völlig gerechtfertigt, was ich hier gemacht habe. Ja. Ich verberge das auch gar nicht vor euch. Ich schäme mich auch nicht dafür. Der hat meine Tochter umgebracht und der muss jetzt dafür bezahlen.
Ich finde es Wahnsinn, wie in diesen ganzen antiken Mythen die Rache so ein riesiges Motiv ist, dass im Prinzip die Geschichte sich einfach deshalb fortschreitet und sich wie so ein Netz um den gesamten Kulturraum spannt, weil immer irgendwer an irgendwem Rache nimmt. Also es hört nie auf, diese Geschichten werden immer weitererzählt und hängen alle mit allem zusammen. Das ist ein gigantisches Netzwerk. Das finde ich an antiken Geschichten also wahnsinnig beeindruckend.
Das wird auch tatsächlich in dem Stück selber thematisiert, weil der Aigisthos, der hat auch eine Vorgeschichte mit der Familie von Agamemnon und dem seine Vorfahren.
Ist das der Liebhaber?
Genau.
Ja,
Und dessen Vorfahren wurden von Agamemnons Familie sehr brutal auch zugerichtet und der will auch Rache nehmen und ist deswegen auch quasi mit der Klytämnestra angekommen und auch will auch diese Rache dann in dem Moment. Und das ist wirklich so, wie du sagst, es ist wie so ein Netz aus Rache, Neid, all diese Gefühle. Und ich glaube, das macht es ja auch so, dass eben alles drin ist, was es auch heute in unseren Geschichten gibt. Aber wir wollen jetzt uns angucken, wie taucht Kassandra in dem Stück auf. Und da habe ich versucht, das so möglichst nah am Text. Sie kommt nämlich gar nicht so lange vor. Und genau, also sie kommt als Kriegsbeute an Agamemnons Seite in das neue Land. Mhm. Und die erste Beschreibung ist so eine Szenenbeschreibung, gar keine direkte Rede. Da steht: Agamemnon erscheint zu Wagen ohne Begleiter. Hinter ihm sitzt Kassandra mit der Priesterbinde geschmückt, einen Lorbeerzweig in Händen. Also quasi Ausstellungsstück, könnte man sagen.
Ja, und der
sagen.
Lorbeerzweig auch als das Zeichen der Sieger, oder?
Genau, also so, das war ja auch, die Römer zum Beispiel haben das ja auch so gemacht, diese Triumphzüge, wo sie dann ihre Gefangenen und alles, was sie, auch Tiere und so, in so langen Prozessionen durch die Stadt geführt haben. Also sie wird vorgeführt, kann man sagen. Dann wird sie begutachtet als eine, die fremd ist, die die Sprache nicht richtig spricht. Und Klytämnestra sagt zu ihr: Komm doch mit in den Palast rein. So. Aber Kassandra reagiert nicht auf Klytämnestras Forderung, was Klytämnestra dazu bringt, also die Königin von Griechenland, sie als Kassandra als so fremd und dumm zu begreifen. Auch da haben wir wieder so Themen, ne? Nur mal anreißen, die heutigen Umgang mit geflüchteten Menschen und sowas.
Ja, und
mit
wir haben
Menschen,
darüber
die Sprache
gesprochen,
nicht
genau, was die Sprachbarriere macht und wie extrem gut ausgebildete intellektuelle Menschen und auch Menschen, die vielleicht keine intellektuellen Berufe hatten in ihrem Herkunftsland, aber irgendwie degradiert werden aufs Üble, und das sieht man hier auch schon angelegt, ja.
Genau, Klytämnestra sagt nämlich dann zu Kassandra, als sie ihr nicht folgt: Schwatzt die Barbarenzunge unverständlich nur gleich einer Schwalbe. Und dann verschwindet sie mit Agamemnon in den Palast. Was interessant ist, dass in dem Moment bricht Kassandra ein Wehklagen aus und sie sieht den Mord an Agamemnon und ihr selbst voraus. Sie sagt im Stück, fängt sie ihn ein, arglistig, schwarzgehörnter Stoß, trifft ihn, ersinkt sie in des Beckens Flut. Dem er lag, das mordlistige Bad, sag ich dir. Also sie sagt genau voraus, wo er sterben wird, ja, wie er sterben wird, dass er von der Hand seiner Frau sterben wird. Mhm. Aber sie kann das eben nicht verhindern, das ist ja ihr Fluch.
Ja, und vor allem finde ich es so spannend, das Motiv wird uns noch öfter begegnen, diese Schicksalhaftigkeit dessen, was passiert. Es ist immer vorherbestimmt.
Es ist vorherbestimmt.
Die Leute rennen in ihr Verderben. Und das finde ich so ganz, ganz spannend und auch so ein ganz großer Unterschied oft im Vergleich zu heute. Heute haben wir es ja oft mit extrem mündigen Personen zu tun, die irgendwie geschildert werden. Die müssen dauernd abwägen, ob ihr Handeln gut oder böse ist. Und in diesen ganzen Mythen, da ist es einfach, wie es ist. Und alles passiert auf eine Art und Weise, weil die Schicksalsgöttinnen quasi das Band schon gewebt haben. Es geht gar nicht anders. Du kannst den vor dir liegenden Pfad im Prinzip nicht verlassen.
Und das drückt auch Kassandra, die natürlich als Priesterin nah an dieser Götterwelt ist, aus, drückt sie auch selber auf. Sie sagt, kein Meiden gibt's mehr, Freunde keins, der Tod ist nah. Und dann sagen die auch zu ihr im Chor, ja, aber du müsstest doch was dagegen tun. Und dann sagt sie, nein, denn mein Tag ist kommen, wenig Hilfe, Flucht. Also sie kann nicht raus und sie weiß, dass sie geht dann in diesen Palast und lässt sich umbringen. Letztlich. Weil sie aber einfach weiß, sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Ja. Und das letzte Bild ist dann wieder nicht von ihr, weil sie ist dann tot, sondern das ist Clytemnestra, die über sie spricht. Und die Clytemnestra sagt, nachdem sie Kassandra eben ermordet hat, hier, sie, schwanengleich, sich jenes letzte Sterbelied gesungen, tot. Also da nimmt sie nochmal Bezug auf dieses Sterbelied von Kassandra, die erzählt, was passieren wird und dass sie es nicht verhindern kann. Buhldirne jenem, aber mir nun aufgetischt, als meines lang ersehnten Festmahls Beigericht. Also das Festmahl ist quasi der Tod von Agamemnon. Und Kassandra wird jetzt als Beigericht quasi zu diesem Festmahl, zu diesem Mord gesehen. Das heißt, das ist schon echt auch sehr, sehr grafisch und brutal auch.
Und auch wie erstaunlich, wie die Rache sich eben ausweitet, ja. Also nicht nur Agamemnon, der die eigene Tochter geopfert hat, ist hier im Fokus, sondern eben auch Kassandra, die im Prinzip da nur stellvertretend ist für das Fremde. Wäre der Krieg nicht angefangen, würde meine Tochter noch leben. Und sie ist die Gegenpartei im Krieg, also ist sie also Teil des Problems und muss sterben.
Ja. Und was noch interessant ist, weil wir hatten das vorhin schon erwähnt und ich glaube, das sagt auch was über Aeschylos Sicht auf Kassandra und auch auf diese Frauenfigur, ist, die gängigste Version des Mythos ist eigentlich, dass Apollon eben, wie gesagt, die Gesehergabe Kassandra geschenkt hat, weil er an sie, also ihre Zuneigung wollte und weil er was von ihr wollte und sie hat das abgelehnt dann und dann wurde er so sauer.
Ja.
In der Version von Aeschylos wird das uns so erzählt, als ob Kassandra ihn quasi gelockt hat und gesagt hat, wenn du mir die Sehergabe gibst, dann werde ich mich in dich verlieben und dann werde ich mich dir hingeben. Und dann ist Kassandra quasi in dieser Version von Aeschylos, ist Kassandra selber schuld an dem, was ihr passiert, weil sie hat den gelockt. Das ist so ein bisschen, hat auch viele Sachen, wo man auch heute nochmal dran denkt, ne, wenn es dann so Vorwürfe gibt von wegen, ja, du hast das ja provoziert oder so. Das hat so ein bisschen sowas von diesen Vibes, finde ich.
Ja, absolut.
Dieses so, ja, du hast es ja selber dir rausgesucht.
Ja,
so.
Du hast am Anfang ja gesagt und dann
genau,
darfst du
hast ihn ja gelockt und dann hast du ihn nicht reingelassen. Und, ne, so. Genau, das ist also die Kassandra und auch diese Erzählung, diese Grunderzählung, die uns hier bei Aeschylos präsentiert wird und das ist auch gleichsam das Ende im Kassandra-Mythos, also Kassandra stirbt durch die Hand von Clytemnestra. Dann gab es viele Bearbeitungen, auch Schiller hat mal eine Ballade geschrieben, es gab wirklich viele, Kassandra taucht immer wieder auf, aber eine Bearbeitung, die ich im Studium kennengelernt habe und die du auch kennst, Lynn, ist einfach unfassbar beeindruckend und über die wollen wir heute nochmal gesondert sprechen. Und zwar ist die von Christa Wolf und das ist die Erzählung Kassandra.
Richtig. Und ich finde es total toll, dass es Erzählung heißt, weil ich finde, nichts trifft so sehr zu wie diese Formenbeschreibung. Also wir haben ja in unsere Erzählungsfolge reicht nicht so lang zurück. Und ich finde es ganz interessant, dass hier die Form der Erzählung so programmatisch ist im Prinzip. Aber dazu kommen wir noch. Also reden wir über Christa Wolfs Kassandra. Auch hier setzen wir am Ende an. Kassandra kehrt als Gefangene zurück nach Griechenland an den Hof Agamemnons als seine Gefangene. Was dann passiert, ist eine Art Rede. Es ist eine Erzählung. Es ist ganz, ganz mündlich, liest sich das. Im Prinzip legt Cassandra Zeugnis ab. Zeugnis ihres Lebens, kann man sagen. Kurz vor ihrem Tod, den sie voraussieht, sie weiß, es geht zu Ende, blickt sie zurück. Das Ganze ist kaum zeitlich sortiert. Es springt in den Erinnerungen hin und her. Mal hierhin, mal dorthin. Wir erfahren, wie Cassandra die Seherinnengabe von Apollon bekommt und erfahren auch vieles mehr. Was sich jetzt hier unterscheidet an diesen Schilderungen ist, es geht viel um alternative Perspektiven. Es geht vor allem um die Sicht der Frauen, zum Beispiel um die Sicht der Amme Cassandras, die mit ihr zum Berg Ida geht, wo sie eine Muttergottheit, Kybele, anbeten, die eigentlich offiziell in diesem Staat Troja schon gar nicht mehr angebetet werden darf, wo eben viele Frauen so selbstermächtigende Rituale durchführen und solche Sachen. Es ist also schon so, dass die Cassandra bei Christa Wolf eine Geschichte der Frauen ist, die zeigt, wie Empathie und Einfühlsamkeit das Leben in Zeiten des Krieges schwer machen. Also wir sehen das bei Cassandra, natürlich heißt das hier Seherinnengabe, am Ende aber hat sie eigentlich vor allem zwei Fähigkeiten, die gar nicht so magisch sind, wie jetzt dieses Vorhersehen klingt. Sie kann sich besonders gut in Menschen reinversetzen. Sie hat ein enormes politisches Verständnis. Mhm. Sie ist sehr, sehr klug und vorausschauend. Und in der Übersetzung, sie kann die Zukunft voraussehen sozusagen. Und gerade in Zeiten des Krieges, wo alle darauf bedacht sind, ihre eigenen Interessen durchzusetzen, ist das für sie enorm schwierig. Sie leidet also nicht nur unter den Auswirkungen des konkreten Krieges im Hier und Jetzt, also der Durchführung des Krieges, sondern sie ahnt auch schon die Folgen voraus. Also das alles lastet schwer auf ihr.
So, und dieses engstirnige politische Denken, richtig, dieses Seitendenken im Krieg und diese genau ganzen Dinge,
das
da
ist,
passt sie nicht rein.
Richtig, sozusagen. Und das ist ja, finde ich, auch etwas sehr Zeitgenössisches. Ja, also Cassandra würde auch heute leiden, wenn sie sieht, wie immer und immer wieder gehetzt wird und wie Parteien gegeneinander aufgestachelt und gegeneinander ausgespielt werden. Vor allem auch, wie alles in Gut und Böse und sehr ja zweiteilig nur unterschieden wird, in seinen Nuancen gar nicht mehr akzeptiert und wahrgenommen wird. Es geht eben auch darum, wie gerade Frauen in Zeiten des Krieges immer mehr ausgeschlossen werden aus politischen Prozessen. Man erfährt bei Christa Wolf auch, dass Cassandra als Königstochter eigentlich sehr eingebunden war in die politischen Prozesse. Sie hat viel Verständnis, Ahnung davon gehabt, wurde viel integriert. Je weiter der Krieg fortschreitet und je mahnender ihre Worte werden, desto weniger allerdings ist sie Teil dieser ganzen Prozesse, wird ausgeschlossen und an den Rand gedrängt. Ich finde ja, dass es total Sinn macht, bevor man Christa Wolfs Cassandra liest, sich mit der Figur der Cassandra zu beschäftigen. Wir haben das schon gemacht. Es ist ja, das haben wir schon gehört, ganz krass, wie die antiken Stoffe alles mit allem verknüpfen, mit den Göttern, mit dem Schicksal. Ich habe da auch eine kleine Textstelle mitgebracht, gleich von der ersten Seite. Da sagt sie nämlich halt quasi zu Beginn ihrer Erzählung: Hier ende ich, ohnmächtig, und nichts, nichts, was ich hätte tun oder lassen, wollen oder denken können, hätte mich an ein anderes Ziel geführt. Also auch hier das, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Dinge sind vorherbestimmt, du rennst sehenden Auges auf dein Verderben zu, und ich finde, das ist auch so ein Kernkonflikt. Ja, was macht das mit einem Menschen, wenn er weiß, was mit ihm passieren wird, was vor ihm liegt? Was ganz Spannendes ist nicht nur die weibliche Perspektive in diesem Text, sondern auch die Schilderung des Trojanischen Kriegs und allem, was dazugehört. Denn das ist nicht nur ein Zeugnis für diesen Trojanischen Krieg, sondern eben auch für einen ganz anderen Krieg, auf den hin man das Buch lesen kann, nämlich den Kalten Krieg, und grundsätzlich auch hin auf die Zeit der DDR. Es gibt ja zum Beispiel die Figuren der Palastwache, die den Staat Troja schützen sollen, aber immer mehr nach innen hin restriktiv die eigenen BürgerInnen einschränken. Und da haben wir natürlich auffällige Anklänge an die Stasi. Grundsätzlich ist der Blick bei Christa Wolf auf die Männerfiguren auch kritischer. Während zum Beispiel bei Homer Achill noch als Kriegsheld inszeniert wird, ist er bei Christa Wolf nur noch, Zitat, das Vieh.
Das ist ein total interessanter Punkt, ne? Weil Achill wird auch in allen Verfilmungen so als so ein riesen Superheld. Also in der Verfilmung mit Orlando Bloom ist es Brad Pitt, der Achill spielt.
Ah ja, stimmt, genau. Ne? Ja.
Und ist so der, quasi so einer der großen Helden dieses Krieges. Also das ist wirklich eine Umkehrung, die gar nicht so viele gemacht haben.
Richtig, und aber gar nicht so weit hergeholt,
absurd,
wie ich finde.
Ja, nee, überhaupt nicht.
Also weil eigentlich sind die meisten Leute, die da inszeniert werden als Kriegshelden, einfach nur Kriegsverbrecher.
Ja.
Die werden auch immer wieder, also es gibt so eine Umkehr, eigentlich alles, was man für unredlich hält normalerweise, zum Beispiel jemanden zu hintergehen oder eine List anzuwenden, um etwas zu schaffen. Das machen diese ganzen Kriegshelden die ganze Zeit und es wird ihnen positiv ausgelegt, aber eigentlich sind sie komplett verkommene,
oder auch, wenn
brutale
sie, oder wenn sie in ihrer, also wenn sie irgendwie gekränkt werden, weil ein Freund von ihnen umgebracht wird oder so, dann rächen sie sich immer auf brutalstmögliche Weise, als ob das irgendwie in Ordnung wäre.
Richtig, richtig. Auch der eigene Vater von Cassandra ist ein Kriegstreiber, der eben nicht deeskaliert, sondern es drauf anlegt. Also gibt es auch ein Zitat, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und was auch wieder so einen Anklang an die Stasi hat, an die DDR-Zeit hat, es gibt Sprachverbote. Man darf zum Beispiel nicht vom Krieg reden, sondern es ist der Überfall. Und auch über diese Art und Weise der Außendarstellung soll das Ganze so reguliert werden.
Und geht ja letztlich auch wieder nach heute, ne? Also es ist ja irgendwie kein Zufall, dass es in Russland, das ja aus der Sowjetunion hervorgegangen ist, genau dieses Wording auch von Putin gibt, wenn es um die Ukraine gibt. Der spricht ja auch immer davon, dass es ein Überfall wäre, was ein Krieg ist.
Ja. Gehen wir nochmal zu einem anderen Figur. Das fand ich einen ganz spannenden Fakt. Man hat das ja so im Kopf, wenn man sich so ein bisschen mit den ganzen Mythen beschäftigt, dann ist so das, was man am meisten in Erinnerung passiert, ist so behält, ist so dieses Verhältnis von Paris und Helena. Also Paris, der Bruder Cassandras, der nach Griechenland geht und dort Helena raubt, die schöne Helena. Und dann eben greift Griechenland Troja an, um sie zurückzuholen. Hier in diesem Buch ist es so, Helena ist überhaupt nicht in Troja zu dieser Zeit. Die ist nämlich in Ägypten. Das würde jetzt alles ein bisschen zu weit führen, aber Paris hat Helena mitgenommen. Sie sind über Ägypten, wollten sie zurückreisen. Und in Ägypten ist sie aber dann geblieben. Das heißt, dieser Krieg wird eigentlich um ein Phantom geführt und alle wissen das. Und auch das, finde ich, ist ein ganz spannendes Bild, das auf den Kalten Krieg, also enorme Schlagkraft hat für diesen Kalten Krieg. Ja, worum wird da eigentlich gekämpft?
Auch wieder grundsätzlich, ne, für fast alle Kriege. Ja. So, es werden ja immer irgendwelche Gründe, auch nach 9/11 oder so, dieses
vorgeschoben,
irgendwelche vorgeschobenen, fingierten Gründe. Zum Beispiel nach 9/11 die Atomwaffen, die es angeblich geben sollte, die der Iran angeblich haben sollte, die es dann nicht gab, Irak meine ich. Da hat man ja auch dieses Phantom wirklich bildlich auch. Ja. Extrem spannend.
Was ich ganz schön finde, und das möchte ich so als Schlusssatz setzen, ist ein Zitat aus dem Internet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Videoformat Sommers Weltliteratur.
Nee.
Kennst du
was
nicht?
Was ist das für ein Format?
Das kennst du nicht. Das ist ein YouTube-Format. Das ist ein Typ, der baut aus Lego.
Aha.
Macht er so in 10-Minuten-Videos von allen Weltliteraturformaten die Inhaltsangabe. Und es ist so, so lustig. Das ist genial. Das gucken wir uns gleich mal an. Das solltet ihr auch tun. Wir packen euch den Link mal unter die Folge für die Zusammenfassung von Christa Wolfs Cassandra. Und es ist super lustig. Unten drunter schreiben regelmäßig verzweifelte Abiturientinnen. danke. Du hast mich gerettet. Und gerade bei so einen Handlungen, die so komplex sind wie Cassandra, empfiehlt sich das als Einstieg, damit man den Text dann wirklich auch genießen kann und nicht die ganze Zeit sich fragt, Moment, wer ist das denn jetzt schon wieder? Und er hat jedenfalls, also Dr. Sommer wollte ich schon sagen, das möge man mir verzeihen, Kind meiner Zeit. Der namensgebende Sommer von Sommers Weltliteratur schließt eben mit den Worten, eine schreckliche Geschichte und ein wunderschöner Text. Und das ist eben auch einfach so. Also dieses Buch ist wirklich wahnsinnig schön und man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, wenn man keine Berührungspunkte mit der griechischen Mythologie hat, einfach einmal sich irgendwie so ein bisschen die Hintergründe raufschaffen in diesem 10-Minuten-Video und dann so eintauchen und einfach komplett verzaubert werden und erkennen, wie zeitgenössisch sich viele Konflikte lesen lassen darin. Und zeitgenössisch ist ein gutes Stichpunkt, denn Cassandra war ja nicht nur für Christa Wolf enorm wichtig und aktuell, und das Buch ist ja aus den 80ern, wenn ich mich recht erinnere, sondern dieses Buch ist auch heute wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt.
Ja, total. Und zwar hat Taylor Swift ja vor kurzem ihr Album rausgebracht und das hat uns auch dann, also sozusagen, es war der Anstoßpunkt für uns, uns damit zu beschäftigen, weil auf dem neuen Taylor Swift Album ist ein Lied, das heißt Cassandra und spielt auch mit diesem Mythos. Und ich fand das einfach so faszinierend, dass Taylor Swift, einer der größten Popstars aktuell, auch diesen Mythos wieder aufgreift und dass man einfach merkt, er ist wirklich dadurch ja auch in der Mitte der Popkultur noch weiter virulent, er passiert noch, er findet noch statt, das ist eben nicht nur ein Buch aus den 80ern, es ist nicht nur ein Stück, was es schon seit Ewigkeiten gibt aus der Antike, sondern es passiert eben auch heute noch.
Und die Konflikte sind die gleichen, das muss man sich mal vorstellen. Also vielleicht hacken wir jetzt dem Gegenüber nicht mehr den Kopf ab und spießen ihn auf einen Pfahl, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das in dem Buch passiert, aber man kann sich's vorstellen. Aber ansonsten, diese ganzen Prozesse, diese ganzen Dynamiken sind gleich und das ist beängstigend. Und trotzdem extrem spannend.
Genau, und deswegen werden sie natürlich auch immer wieder aufgegriffen. Ja. Ne? Und da kann man sich natürlich fragen, ob das auch was Grundmenschliches irgendwie hat, in diesen Konflikten angelegt ist. Ne?
Ich denke. Und aber jetzt musst du mich mal aufklären. Ich habe ja immer so ein, ich kenne mich nicht aus. Also ich weiß gerade noch so, wer Taylor Swift ist. Mhm. Jetzt sag doch mal, was ist der Hintergrund, dass sie diesen Song geschrieben hat?
Genau, es gibt noch so einen Boulevard-Hintergrund, den müssen wir jetzt erstmal erwähnen, weil sonst werden wir hier nichts verstehen.
Gossip,
jetzt kommt der Gossip-Teil. Und zwar hat ich spreche den jetzt einfach mal irgendwie aus. Der hat den Song Famous ja gemacht. Und in dem Song Famous hat er eine Liedzeile über Taylor Swift drin. Und in dieser Liedzeile, ich fasse es jetzt mal nett zusammen, sagt er, ich habe dich eigentlich nur groß gemacht und du bist eine, Also er bezeichnet sie als Schlampe und das ist noch nett.
Ja.
Hier in diesem, und sagt sozusagen, ja, du verdankst mir alles, ne?
Ja.
Und Swift hat sich hinterher über diesen Song beschwert und auch über diese Songzeile und hat gesagt,
wird ihr Name erwähnt?
Ja, es wird ihr Name erwähnt.
Das ist ja so unangenehm. Was ist mit ihm eigentlich?
Das ist total unangenehm. Jetzt ist nur das Ding, dass er gesagt hat, er hätte sie vorher um Erlaubnis gefragt.
Ja, da haben wir den Punkt, wo er ihr in den Mund spuckt übrigens.
Genau. Und der Punkt ist, es kam dann ein Video raus, was Kim Kardashian, damals noch die Frau von Kanye West, veröffentlicht hat. Und in dem Video, das zeigt sozusagen ein Telefonatschnipsel zwischen Taylor Swift und Kanye West. Und da reden sie über diesen Song. Und Taylor Swift sagt, ja, okay. Das hat dazu geführt, dass dann natürlich alle gesagt haben, Taylor Swift ist eine Lügnerin. Und man kann sich ja vorstellen, wie die Internet-Trolle sich dann da drauf gestürzt haben. Und sie wurde wirklich mit Häme übergossen. Und quasi, man hat ihr nicht mehr geglaubt und alles. Also auch da wieder dieses Motiv, ne? Sie sagt was und niemand glaubt ihr mehr. So. Ja. Dann kam als nächster Schritt das ganze Video irgendwann zutage. Und da kam einfach raus, dass Kanye West quasi zu ihr gesagt hat, ich habe einen Song geschrieben, wo du auch drin auftauchst, ist das okay? Und erzählt ihr quasi nur, dass er einen Song geschrieben hat, aber nichts über diese Zeile und wie frauenverachtend das ist. Und trotzdem kam aber nie eine Entschuldigung von Kardashian oder West, weil die ja wirklich offensichtlich dieses Video, was sie rausgebracht hatten, einfach extrem editiert und eine bestimmte Version der Wahrheit zurechtgeschnitten, die dann dazu geführt hat, dass es halt wirklich diese extreme Anfeindung gegen Taylor Swift gab. Und es wird jetzt in den Fanforen, aber auch so durch die Textzeilen eben in diesem Cassandra-Song, also es gibt eine Ich-Stimme und es gibt im Refrain, wird über Cassandra gesungen.
Ja.
Also es wechselt immer so hin und her. Mhm. Und diese Fehde wird da wohl einfach wieder aufgegriffen. Das heißt, was macht Taylor Swift hier? Sie nimmt die Cassandra-Figur, die Seherin, die Wahrheit sagt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen näher an dieser Christa Wolf-Cassandra, nämlich, dass es gar nicht so jetzt darum geht, dass man die Zukunft voraussehen kann, sondern dass es darum geht, dass man die Dinge so sieht, wie sie eigentlich sind. Also, dass man zum Beispiel in dieser Welt, wo Krieg ist, nicht einfach mitmachen will beim Kriegstreiben und dadurch nicht reinpasst.
Ja.
Und Taylor Swift nimmt quasi diesen Mythos, diese Figur und benutzt sie, um das mit ihrem Leben zu verbinden und sagt, seht ihr, ich habe euch die Wahrheit gesagt und was habt ihr dann zu mir gesagt? Und nimmt auch die Beschimpfung, die Kanye West in seinem Song nutzt und beschreibt sie sozusagen auch in diesem, also baut sie auch in diesen Song ein und sagt quasi, und ihr habt mich dafür als Schlampe bezeichnet und so weiter. Und das heißt, es wechselt die ganze Zeit und das ist auch so interessant, weil zum Beispiel kommen Schlangen in dem Lied vor und ich finde, Schlangen ist sowas, das passt extrem gut in die Ilias. Ich habe auch extra nochmal geguckt, auch im Cassandra-Mythos spielt an einer Stelle spielen Schlangen eine Rolle, also so ein bisschen bei der Vorgeschichte, das ist nicht so wichtig, aber du kannst es sowohl als Bild für diese Cassandra-Welt lesen, aber es ist auch so, dass Taylor Swift, als dann diese Anfeindung kam, haben ganz viele so Schlangen-Emojis unter ihre Kommentare, unter ihre Posts gesetzt.
So falsche Schlangen.
Ja, genau, genau. Und das finde ich einfach schon interessant, wie sozusagen sich diese popkulturelle Welt mit dieser mythologischen Welt in diesem Song einfach vermischen. Und ich glaube, es ist auch was irgendwie Ermutigendes und Schönes, dass diese Mythen auch genutzt werden können, um heutzutage diese Kämpfe, die immer noch da sind, auszufechten. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also natürlich könnte man auch sagen, so Gott, wie vulgär in Anführungszeichen, die persönlichen Fäden jetzt mit so einem alten Mythos zu verbinden oder das zu beladen. Aber irgendwie finde ich, hat es auch was Schönes, dass das offensichtlich noch so entscheidend ist, noch so virulent ist, noch so da ist, dass man immer noch glaubt, man könnte, wenn man das eine mit dem anderen verbindet, was Gutes schaffen, weißt du, was ich meine? Also, und damit sind wir jetzt wirklich im Heute angekommen.
Ja, und ich habe auch diese Dynamik gerade, die du bei diesem Streit beschrieben hast oder bei dieser Verleumdung besser gesagt. Also ich meine, man muss ja mal dazu sagen, es gibt ja eigentlich gar keinen Angriff. Ja, also es gibt ja nur, also nur, ich meine jetzt von Seiten von Taylor Swift.
Nee, voll.
So. Ja, ja. Und das ist zum Beispiel auch eine Dynamik, die mich an etwas erinnert, auf das ich neulich gestoßen bin. Nämlich diesen Fall des Suizids von Cassia Lenhardt.
Mhm, ja.
Und die mit Jerome Boateng liiert war. Und mutmaßlich, muss man ja noch sagen, Opfer von Partnerschaftsgewalt gewesen ist. Und die auch im Internet massiv verleumdet wurde, als sie versucht hat, diese Anschuldigung irgendwie in irgendeiner Form öffentlich zu machen und sich Hilfe zu holen. Und die eben letzten Endes auch auf dieses Cassandra-Bild so leider so gut passt, weil sie sogar am Ende deshalb gestorben ist.
Ja, man hat halt, also sozusagen mit Cassia Lenhardt und mit Taylor Swift sind wir auch in diesem, also da sind wir auch in dieser Internetwelt, in unserer heutigen Welt, wo halt auch diese Anfeindungen so einen riesen Marktplatz haben.
Ja.
Wo das auch in hundertfach und tausendfach in kürzester Zeit auch rübergebracht werden können.
Und
diese
wo der Chor dich bis in deine Träume verfolgt, weil du das Handy quasi überall hast.
Und wo der Chor so groß ist, wie er in der Antiken unvorstellbar war.
Ja,
also
richtig,
einfach
richtig.
Auch an der Masse von Menschen.
Ja,
ne?
ja.
Okay, und damit beenden wir ein bisschen unsere heutige Folge, aber natürlich mit einem Gedicht.
So viel muss sein. Ich habe kurz überlegt, ob ich Schillers Cassandra auszugsweise mache. Ich habe mir das gegeben und dachte dann, nope.
Ist nicht sein
bester Tag. Ich bringe was anderes mit. Und zwar ist mir neulich durch Zufall untergekommen, das Poesiealbum 153, in dieser Ausgabe 153 sind Gedichte von Uta Mauersberger drin. Und ich lese das Gedicht Klage. Ich sterb eines anderen wegen, sein Lachen, diese Peitsche aus Federn, schlägt mir ganz aus Versehen das Herz in Fetzen. Ich ende eines anderen wegen, und mein aufgeschreckter Vogel, einer von den schönen Engeln Botticellis, hängt gefangen, hilflos in den Fasern der Kasside. Ich verbrenne eines anderen wegen, und lächle dabei, wie jede Madonna lächelnd ihr Kind trägt, mit der süßen Schwere des Steins. Ich zerbrech eines anderen wegen, der Wind knickt mich um, er löscht dem Stein mein leeres Lächeln voller Gnade. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.